Stumpfe Werkzeuge und Wunderhölzer. Ich lese Ihnen einen Text vor aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Könige, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Die Männer der Prophetengemeinschaft beklagten sich bei Elisa: Der Raum, in dem wir zusammenkommen, um dir zuzuhören, ist zu eng. Wir möchten deshalb zum Jordan gehen und dort Bäume fällen. Wenn jeder von uns einen Balken heranschafft, können wir einen neuen Versammlungsraum oder auch Wohnraum, könnte das sein, bauen. Ja, geht nur, sagte Elisa. Aber einer der Männer bat ihn: Komm doch mit uns. Elisa sagte ja, und er ging mit. So kamen sie an den Jordan und fällten Bäume. Bei der Arbeit flog plötzlich einem die eiserne Axtklinge vom Stiel und fiel ins Wasser. Laut aufschreiend sagte der Mann zu Elisa: Herr, was mache ich jetzt? Die Axt war nur geliehen. Elisa fragte: Wo ist denn die Klinge hingefallen? Der Mann zeigte ihm die Stelle. Darauf schnitt Elisa sich einen Stock ab, warf ihn an der Stelle ins Wasser und die Klinge kam an die Oberfläche. Greif sie, sagte Elisa, und der Mann holte sie heraus. Soweit dieser Text. Wir haben hier vorne eine Miniaturabbildung des Jordans. Der Jordan ist ein Fluss. Das ist hier ein stehendes Gewässer. Und ich habe mir aus einem Keller gerade von den Hoffmanns etwas geliehen. Das sieht zumindest ein bisschen ähnlich aus wie so ein Axteisen, dachte ich mir. Und ich teste das jetzt mal gerade, ob das so ist, dass das schnell versinkt. Das können Sie ja dann mit zuschauen. Da das Aquarium auch geliehen ist, hoffe ich, dass das nicht kaputt geht dabei. Also es versinkt sehr, sehr schnell. Das haben Sie sich auch nicht anders erwartet. Und in unserem Beispiel, in dieser Begebenheit, Elisa, das ist ein Mann Gottes. Er ist in Israel jemand, der Gottes Wort den Menschen ins Herz reden kann und besonders auch ein Vorläufer des Messias von Jesus ist, der also auch gerade durch das, was er an Menschen und für Menschen getan hat, deutlich gemacht hat, wie Gott sich den Menschen zuwendet, auch durch seine Wunder, die er tun konnte in der Kraft Gottes. Und wenn ich das hier mache, so wie Lisa, dann haben Sie sicher jetzt nicht erwartet, dass das Eisen nach oben kommt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. In dieser Geschichte ist es nicht möglich, was manche Leute immer mal versucht haben. Die haben dann gesagt: Naja, Elisa, der hat halt einen langen Stock genommen und hat dann da rumgestochert und das Eisen hochgeholt. Jetzt stellen Sie sich das nur mal vor, in einem Fluss mit einem Stock so ein Eisen zu fischen. Nein, es handelt sich um ein Wunder Gottes. Ein Wunder, mit dem er seine Barmherzigkeit zeigt, dass das Eisen wieder nach oben kommt und diesem Mann geholfen wird. Und ich möchte gerne heute Morgen mit Ihnen dreimal durch diesen Text gehen. Und ich möchte mit Ihnen dreimal deswegen durch den Text gehen, weil es verschiedene Ebenen innerhalb dieses Textes gibt, verschiedene Bedeutungsebenen. Zunächst einmal die ganz offensichtliche dieses Textes und die schauen wir uns zuerst an. Und dann schauen wir uns zwei übertragene Bedeutungen an, die diese Geschichte hat. Denn ich bin davon überzeugt, dass diese Geschichte mehr aussagt, als jetzt nur sozusagen das direkt Auffallende, was hier steht, sondern dass sie uns mehr zu sagen hat. Aber ich gehe davon aus, dass da wir viele Menschen sind, dass es für Sie als Einzelnen vielleicht nur eine von diesen drei Dingen ist, mit denen Gott Sie heute Morgen ansprechen will. Und darum können Sie bei allen dreien zuschauen, aber es wäre nicht ungewöhnlich, wenn Sie bei einer Stelle merken: Hier bin ich gemeint von Gott. Wir schauen uns zunächst mal die naheliegende und direkte Bedeutung dieses Textes an. Und die heißt: Gott hilft in Alltagsnot. Gott hilft in Alltagsnot. Wir können ja diese Situation, die hier beschrieben ist, ohne Schwierigkeiten verstehen. Die Jünger des Propheten Elisa, das müssen Sie sich vorstellen, ein Mann Gottes der damaligen Zeit, hat so einen Kreis von Leuten um sich herum, die von ihm lernen und die ihn begleiten und die mit ihm zusammen im Reich Gottes arbeiten. Und sie haben das schöne Problem, dass der Raum knapp wird. Die Behausung, um die es geht, ist wahrscheinlich so ein Versammlungsraum oder auch Wohnraum für die Gemeinschaft. Und sie sind jetzt bei der Arbeit und als sie am Jordan sind, Bäume fällen und Balken zurechtschneiden, da verliert einer der Prophetenschüler die Eisenklinge von der Axt. Sie rutscht vom Stiel, sie versinkt im Fluss und er ist, was die Finanzen angeht, ein armer Mann, dieser Prophetenschüler. Und er hat darüber hinaus etwas verloren, was ihm noch nicht mal selber gehört. Er hat sich diese Axt geliehen, eine Eisenklinge in der damaligen Zeit war ein ausgesprochen wertvoller Besitz. Und Sie können, glaube ich, leicht nachvollziehen, was das bedeutet. Wenn Sie sich schon mal wertvolle Dinge geliehen haben von jemand anders und da ist da was dran gekommen, dann können Sie mindestens nachempfinden, was das hier bedeutet. Ein ganz großer Schreck. Und so reagiert er auch. Er sagt, Herr, was mache ich denn jetzt? Was machen wir? Schweigend schneidet Elisa ein Stück Holz ab und er wirft es an der gleichen Stelle ins Wasser. Und das Eisen kommt zum Vorschein und er kann es wieder greifen. Dieser Mann ist auf wunderbare Weise von dieser Alltagsnot gerettet. Ich habe das oft erfahren, ich persönlich, auch meine Familie, wie Gott uns so in Alltagssorgen begegnet ist und geholfen hat. Ich entsinne mich gut auch an eine ganz enthusiastische Frau, die wir im Hauskreis hatten. Die erzählte jedes Mal, dass Gott ihr wieder geholfen hat, einen Parkplatz zu finden. Und ich weiß, dass wir, ja, so unsere Gedanken schon manchmal gemischt waren. Wir hatten dann so, ich auch, diese Gedanken, naja, also als hätte Gott nichts Besseres zu tun, als sich um solche Kleinigkeiten zu kümmern. Ja, Parkplatznöte, was will er denn? Da kann er den ganzen Tag mit zubringen, ja, wenn es darum geht. Und ich habe aber an dieser Frau gelernt, dass zum einen Gott sich sowas ganz gern bitten lässt. Ich denke, dass er uns manchmal natürlich auch Geduld lernen lässt. Das glaube ich auch. Aber dass wir oft so gerade in Alltagsnot merken, wie Gott uns Verlorenes wiederfinden lässt, das habe ich oft erlebt, dass ich gebetet habe und irgendetwas und gesagt habe, Jesus, du weißt doch, wo das steckt, wo das ist. Bitte hilf mir doch, das wiederzufinden. Oder dass wir jetzt gerade mit unserem Auto viel Ärger hatten und an einer Stelle es so war, dass ich damit liegen blieb und dann gebetet habe, dass diese Elektronikanzeige meines Fahrzeugs, dass die wieder sozusagen normal anzeigt und mich weiterfahren lässt. Und das war wirklich so. Und ich erlebe es also auch selber, wie Gott in Alltagsnot hilft. Nicht immer, nicht zu jeder Zeit. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass ich an einer bestimmten Stelle Geduld zu lernen habe. Aber es zeigt mir, dass wenn wir in kindlichem Vertrauen Gott gegenüber um Hilfe schreien, wenn uns eine Alltagsnot bedrückt, dass Gott sich nicht zu schade ist, bei weitem nicht zu schade ist, sich um sowas zu kümmern und sich um sowas ja zu engagieren, einfach mit da in die Situation hineinzugehen. Und wenn wir uns das hier anschauen, dass wie das angefangen hat, diese Begebenheit, Elisa wollte ja ursprünglich nicht mitgehen zum Jordan, zum Bäumefällen. Und ein Prophetenschüler bittet ihn und sagt, komm doch bitte mit. Und ich denke, dass das in dieser Begebenheit zum einen wichtig ist dafür, dass Elisa natürlich hier am Jordan dann auch mit in dieser Situation anwesend ist. Wenn wir Elisa verstehen als Messias-Vorläufer, als Jesus-Vorläufer, dann bedeutet das, dass wir sozusagen Jesus auch mit hineinnehmen in das, was unseren Alltag beschäftigt. Die Prophetenschüler hätten ja gut sagen können, weißt du, Elisa, so Handwerk, das ist ja jetzt nicht so dein Ding und deine Hände sind bestimmt auch zu schade für die schwere Arbeit. Bleib du doch einfach hier oben, du kannst doch Gott viel besser dienen, wenn du studierst in der Zeit. Wir machen mal die praktische Arbeit und so können wir manchmal auch so unseren Alltag so ein bisschen aufteilen. Im geistlichen Bereich, da ist irgendwie Gott für zuständig. Im praktischen Bereich, naja, wer weiß, ob Gott Ahnung von Autos hat oder von Bankkonten oder was sie so bewegt. Und ich sage ihm, Gott kennt sich damit super aus. Er weiß da ganz genau drüber Bescheid. Und so ist Elisa da, weil er eingeladen wurde, mitzukommen. Und darum steht er da. Darum ist er auch, ist das auch naheliegend, dass der Prophetenschüler direkt sagt, Elisa, was machen wir denn jetzt? Und dass ihm geholfen werden kann. Und ich denke von dem her, dass Alltagssorgen, auch das, was sie ihnen im Moment so auf der Seele liegt vielleicht, eine Sorge, die sie so begleitet, dass das Gott nicht eine Last ist, wenn sie das ihm sagen, wenn sie ihn darum bitten. Vielleicht haben sie das schon verschiedentlich gemacht. Ich lade sie ein, das auch nochmal zu tun. Ich bete mit uns und sie können in der Zeit ja auch noch still für sich beten. Ja, lieber Vater, ich bringe dir einfach die Situation von uns. Wir haben oft mit unserem Alltag zu tun und oft kann es uns auch passieren, dass wir darüber vergessen, wie gerne du hilfst und wie gerne du uns einfach aus Not auch heraushilfst. Nicht immer, nicht als Automatismus, aber in deiner Barmherzigkeit, das erleben wir immer wieder, wie groß deine Barmherzigkeit ist, wenn wir dich in kindlichem Vertrauen bitten. Und das wollen wir jetzt auch einfach in Anspruch nehmen, dich bitten. Wir bitten dich für die unter uns, die einfach eine Sorge, eine Last mit sich herumschleppen und die heute Morgen hier mitgebracht haben, dass sie erleben, wie du ihnen heraushilfst und ihnen Zuversicht gibst. Amen. Gehen wir eine Bedeutungsebene weiter. Unter dem Titel »Stumpfe Werkzeuge müssen erneuert werden«. Als das Eisen ins Wasser fiel, da hätte der Prophetenschüler ja auch anfangen können zu jammern und sagen, oh nein, dass mir wieder sowas passieren muss, ich tollpatsch. Ich bin der ungeschickteste von allen Prophetenschülern. Und dann leihe ich mir einmal das super Werkzeug von meinem Nachbarn. Und wem geht's kaputt? Mir. Und dass ihm das so peinlich ist, dass er in eine solche Not kommt, vielleicht durch seine Ungeschicklichkeit, und jetzt überlegt und dann, oh nein, dann muss ich Schulden machen, um das zurückzugeben und wie peinlich das zu gestehen und so. Sodass er sich überlegt, vielleicht hat das ja gar keiner mitbekommen drumherum. Ich kann ja zumindest jetzt während des Arbeitstages einfach noch ein bisschen weiterarbeiten und dann gucken wir mal, vielleicht passiert ja noch irgendwas. Vielleicht haut er so ein bisschen mit dem Holz, was ihm ja geblieben ist, so ein bisschen auf den Balken rum und kann damit auch einiges an Lärm machen. Das Geräusch hört sich relativ echt an und er erzeugt den Eindruck, als sei er auch feste bei der Arbeit. Sie halten das vielleicht für abstrus. Aber ich denke, dass es manchmal uns so passieren kann, dass unsere geistlichen Werkzeuge an Schärfe verloren haben und wir merken, die sind irgendwie stumpf geworden und wir dann aber noch weiter drauf los hämmern. So ein bisschen fromme Aktivität um uns herum verbreiten, obwohl wir eigentlich merken, irgendwas stimmt nicht. Mein geistliches Leben ist eigentlich an dieser Stelle unglaublich schwach geworden. Da betet beispielsweise jemand wegen Krankheit oder Not und die Hoffnung oder das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten, die ist irgendwie schon längst nicht mehr da. Vielleicht an anderer Stelle eine Enttäuschung schon erlebt. Und so ist einfach das Vertrauen in Gottes Möglichkeiten verblasst. Das ist so wie ein Holz ohne Klinge, das wir dann in der Hand halten, was nicht mehr scharf ist. Da will vielleicht jemand Menschen für Jesus gewinnen und sagt sich auch, dass er das gerne möchte und dass das seine Überzeugung ist, dass er das möchte. Aber im Laufe der Zeit ist ihm so die Liebe für Menschen abhanden gekommen. Auch die Liebe für Fremde, für Menschen, die ganz andere Weltanschauungen mit sich bringen, abhanden gekommen. Und im Grunde seines Herzens spürt er viel mehr Verachtung für andere Menschen als Liebe. Und das ist auch so wie ein Werkzeug, das stumpf geworden ist, ein Beil ohne Klinge. Mit dem, da kann man natürlich auch noch Aktivitäten tun. Man kann auch noch ein bisschen Lärm um sich herum verbreiten und so tun, als sei man bei der Arbeit, aber man selber weiß ziemlich genau, eigentlich ist das, was du machst, ziemlich hohl. Es fehlt an Substanz. Es fehlt an dem Entscheidenden. Oder da möchte ein Christ eine Charakterschwäche oder eine Sucht bekämpfen. Und er merkt, er hat sich eigentlich in die Situation schon längst ergeben. Hat Gott mal so halbherzig das hingelegt, vielleicht auch schon häufiger, mal ernst, mal halb ernst. Und irgendwie ist die Kraft weg dafür, dieser Sucht oder dieser Charakterschwäche weiter entgegenzustehen. Und derjenige empfindet sich genauso, wie eine Axt ohne Eisen. Und wir lernen von diesem Prophetenschüler, dass er den Meister ruft. Er ruft den Meister. So wird das gemacht. Nicht mit frommer Aktivität den Missstand überdecken, nicht ein bisschen Lärm machen, schon mal gar nicht sich selbst sozusagen in Grund und Boden schimpfen, sondern den Meister rufen. Er wird wissen, was zu tun ist. Und wenn wir uns anschauen, was Elisa hier tut, was er fragt, dann denken wir, das macht eigentlich für die naheliegende Bedeutung des Textes gar keinen Sinn. Er fragt ja danach, an welcher Stelle ist dir das eingefallen? Wenn wir uns dann anschauen, dass er einfach ein Holz auf den Jordan wirft, dafür müsste er nicht wissen, wo das genau ist. Das wäre für dieses Wunder, das Gott tut, ja nicht notwendig. Aber für diese übertragene Bedeutung macht es durchaus Sinn. Dass Gott nämlich an den Stellen, an denen wir merken, unser Werkzeug, auch unser geistliches Werkzeug hat an Schärfe verloren, dass ich davon überzeugt bin, dass er uns dann als nächstes an die Stelle zurückführt und danach fragt, ja wo ist das denn passiert, wo ist denn der Schaden passiert? Wo ist dir das denn abhanden gekommen? Zeig mir die Stelle, wo der Schaden liegt, damit ich sie beheben kann. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal an so Stellen zurückholt, an denen wir sozusagen an einer Weggabelung falsch abgewogen sind sozusagen, wo wir vielleicht auch falsche Prioritäten gesetzt haben, falsche Entscheidungen gesetzt haben und dass Gott uns dahin zurückholt und sagt, jetzt schauen wir uns diese Situation nochmal genau an. Und manchmal ist es in solchen Dingen gut und notwendig, sich dann auch jemand dazu zu nehmen, der einen begleiten kann oder dabei helfen kann, wirklich diesen Schaden zu sehen, zu begutachten und sich von Gott helfen zu lassen. Und auch an dieser Stelle möchte ich beten und Sie können gerne auch wieder, wenn das für Sie dran ist in dieser Zeit, beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wenn wir merken, dass unsere geistliche Schärfe dahin ist, wenn wir merken, irgendwo ist ja das, was wir gerne für dich tun möchten, hohl geworden, leer geworden. Vielleicht sind wir auch müde oder ausgebrannt. Dann wollen wir zu dir gehen, zum Meister und wollen dich fragen, was jetzt zu tun ist. Und wenn du uns dann an der Hand nimmst und fragst, wo ist das denn passiert? Wo ist denn der Schaden gewesen? Dann hilf uns, dass wir den Mut haben, wirklich auch zuzugeben, wie es wirklich um uns steht. Dass wir bereit sind zuzugeben, wo Schaden angerichtet wurde. Und uns das anzuschauen und den Meister, dich zu bitten, dass du ja das wieder schärfst und zurechtbringst, was da an Schaden entstanden ist. Und wo das für uns als Einzelnen auch da dran ist, einem Menschen sich anzuvertrauen, Seelsorge zu suchen, da gib uns auch dazu den Mut, damit ja du wirklich ordnen und wieder hervorbringen kannst und stärken und unsere Werkzeuge schärfen kannst für deinen Dienst. Amen. Jetzt schauen wir uns die dritte Bedeutungsebene an. Das Wunderholz lässt Sinkende wieder auftauchen. Das Wunderholz lässt Sinkende wieder auftauchen. Der bekannte Prediger Wilhelm Busch hat einmal gesagt, dass er sich so in seiner Vorstellung neben diesem Prophetenschüler, dem die Klinge abhanden gekommen ist, gesetzt hat. Ans Ufer des Jordans hat er sich gesetzt und dem Eisen zugeschaut, wie es nach unten sinkt. Und dazu lade ich Sie auch ein, dass Sie sich somit an den Rand des Jordans setzen und zuschauen, wie dieses Eisen versinkt. Und Wilhelm Busch hat das so ausgedrückt, dass er gesagt hat, ich sah auf einmal viel Wertvolleres sinken als Eisen. Viel Wertvolleres als ein Werkzeug. Ich sah plötzlich Menschen versinken. Menschen versinken in geistlichem Tod. Ganze Generationen von Menschen, die letztlich in einem Leben ohne Gott versinken, die in Perspektivlosigkeit oder Verzweiflung versinken oder einfach nur im Egoismus und Egozentrik versinken. Menschen, die versinken in selbstgeschneiderter Weisheit. Und ich sehe da auch Christen versinken. Versinken Menschen, die eigentlich mit Christus leben wollen und die aber versinken so durch Enttäuschung, vielleicht Enttäuschung durch Gemeinde, dann so langsam absinken und sie so den Eindruck haben, ja, dann muss ich wohl mein Christsein so ganz ohne Gemeinde leben. Sie sinken langsam und sie merken, dass ihr so auch ihr geistliches Leben erschüttert wird und nicht mehr so tragfähig ist. Vielleicht aus Enttäuschung heraus, aus Verbitterung oder aber aus persönlichem Versagen heraus, dass Menschen, die eigentlich einen guten Start hatten, so versinken in den Fluten des Jordans und sie nach unten getrieben werden. Und dann kommt in dieses Bild hinein dieses Wunderholz, das Elisa auf die Fluten wirft. Ein Wunderholz, das Sinkendes wieder hervorholt, das diese Abwärtsbewegung plötzlich aufhält, was wieder ans Licht, an die Luft und zum Atmen zurückholt. Und dieses Wunderholz ist 2000 Jahre alt. Ein Kreuz. Und wenn wir uns anschauen, wo es Sinkende wieder hervorgebracht hat, dann können wir schon in der direkten Umgebung, als dieses Wunderholz sozusagen von Gott ausgeworfen wird, dieses Kreuz, können wir in der unmittelbaren Umgebung schon erkennen, wie Sinkende wieder nach oben kommen. Ich denke da an den Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wird. Auf einer Seite von ihm. Zunächst ist er noch mit bei den, die spotten über das, was da passiert, über Jesus, der sich da so wehrlos ergibt in die Hände seiner Peiniger. Und dieser Mann ist tief gesunken in seinem Leben. Er sagt das später, dass er zu Recht da hängt, als ein Verbrecher. Tief gesunken. Ohne Perspektive, natürlich ohne Perspektive. Den Tod vor Augen. Und dann erkennt er, hier neben mir hängt jemand, der hängt hier zu Unrecht. Und plötzlich ist in seinem Herzen ein Begreifen darüber, das ist meine letzte Chance. Und darum wandelt sich sein Bewusstsein und er erkennt plötzlich, ich bin zu Recht hier. Und der neben mir hängt, da ist etwas Besonderes mit. Mit diesem Mann ist etwas Besonderes. Und es geht so weit, sein Erkennen, dass er diese Chance ergreift und sagt, bitte denke doch an mich, wenn du heute in dein Reich einziehst. Denke an mich, wenn du in dein Reich einziehst. Was für ein Verstehen hat er plötzlich davon, was für eine Chance da neben ihm ist. Und Jesus Christus sagt ihm das zu und man kann ihn förmlich sozusagen von dem Grund wieder hochkommen sehen, wie dieses Wunderholz, das Kreuz, den Ersten wieder hervorbringt an die Oberfläche und zum Atmen. Jesus sagt, ich verspreche dir das, du wirst heute bei mir in der Gegenwart Gottes im Paradies sein. Und dann sehen wir unter dem Kreuz jemand stehen, einen römischen Hauptmann, der sicherlich auch vielleicht innerhalb seiner Gesellschaft anerkannt, aber jemand, der aufgrund seiner Ausbildung verroht ist, mit Gewalt Umgang hat, der solche Befehle wie diese Kreuzigungen ausführen muss und der unter dem Kreuz steht und auch singt. Letztlich singt in der Trennung von Gott. Bei ihm ist das vielleicht weniger offensichtlich. Aber er ist genauso jemand, der gesunken ist, tief gesunken ist in den Augen Gottes und dessen natürlicher Weg jetzt wäre, immer weiter in die Gottesferne zu gehen und nach seinem Tod in der Gottesferne zu landen. Und auch er wird sozusagen hervorgeholt durch dieses Kreuz, durch das Wunderholz. Und sein Sinken wird aufgehalten und er erkennt plötzlich, das ist der Sohn Gottes, der da hängt. Woher er das hat, woher er diese Erkenntnis hat, weiß ich nicht. Aber es wird deutlich, wie dieses Wunderholz Menschen wieder hervorholt zum Atmen und zum Leben. Und wir merken, dass dieses Holz gegen die Natur sozusagen, gegen die Schwerkraft wirkt. Und so ist das bei dem Kreuz tatsächlich. Es wirkt gegen unsere Natur, gegen unser natürliches Bestreben, gegen das, was sozusagen unsere Natur anrichten kann. Und so erleben wir das, dass Menschen am Kreuz plötzlich empfindsamer werden für beispielsweise Seelenverschmutzung, für innere Verschmutzung. Dass plötzlich Lügner die Wahrheit lieben, dass sie anfangen, die Wahrheit zu lieben. Dass hartherzige Menschen plötzlich Barmherzigkeit lernen und barmherziger werden. Das heißt, das Kreuz verwandelt etwas, es arbeitet sozusagen gegen die Schwerkraft. Es arbeitet gegen dieses Versinken. Und auch an dieser Stelle möchte ich mit Ihnen beten und Ihnen das besonders auch ins Bewusstsein rufen, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie so ein sinkender Mensch letztlich sind, dass Sie von Gott wieder heraufgeholt werden können und dass das Ihre Chance ist, dass Sie zu Gott gehören können. Amen.